Hallo zusammen und willkommen zur 11. Folge von Watch This. Diesmal mit einer Woche Verspätung. Das tut uns sehr leid, aber ich war wirklich so dermaßen krank. Mit mir war gar nichts anzufangen. Ich habe die ganze Zeit nur im Bett verbracht. Vielleicht hört man es auch immer noch ein bisschen in meiner Stimme. Mittlerweile bin ich wieder einigermaßen auf dem Damm. Ja, und deshalb gibt es jetzt dafür, heute Leute, haben wir was vor, denn die News verschwinden ja nicht einfach, einiges, aber auch einiges Interessantes. Wir sind leider auch wieder nur zu zweit. Hallihallo Henning.
Moin.
Der Basti hat allerdings, dem ist schon auch bewusst, dass er hier abgeht, er hat sich daher zu Hause mal hingehockt und offline was aufgenommen und keine Kosten und Mühen gescheut, das hier zu uns zu bringen, und deshalb kommt er in der Mitte der Folge dann mal kurz vor, da schneide ich ihn ganz kreativ rein. Gut. Ja, und ansonsten können wir wie üblich einfach mal mit den Trailern loslegen, würde ich sagen. Da haben wir nämlich schon eigentlich für letzte Woche einen ganz netten Tipp gekriegt auf Twitter. Herzlichen Dank an Da Energy. Und ja, dann geht es um das Gesetz der Rache. Zu Englisch heißt der dann Law Abiding Citizen. Ein ganz interessanter Film, den ich auch schon eine Weile auf dem Radar habe, der jetzt auch in Deutschland auch schon im Kino läuft. Und du fandst den Trailer doch auch ganz nett, oder?
Ja, also ich bin noch nicht ganz sicher, wie die Story jetzt irgendwie, also wie das jetzt im Detail abläuft, aber also hat mich vom Grund auf her schon mal begeistert. Also das sind so Filme, die ich schon sehr gern gucke.
Genau dein Ding, mit viel Action, genau. Und
Knallfängen. Ja, genau. Wie ich es mag. Nee, aber kurz zusammengefasst, es geht irgendwie darum, dass Gerald Butler, ich weiß jetzt gar nicht, wie seine Figur im Film heißt, aber jedenfalls, er spielt einen Familienvater, und seine Frau und seine Tochter werden umgebracht, und im Rahmen der Verhandlung wird der vermeintliche Verbrecher irgendwie freigesprochen, oder es wird ein Deal ausgehandelt. Und davon ist er gar nicht begeistert und schwört nun Rache.
Ja, gegen das System, wo es sein
gegen
kann,
alle dass und gegen
so
jeden
böse
und
Leute irgendwie freikommen. Da will er jetzt mal den Spieß umdrehen.
Genau, und er scheint da relativ begabt zu sein, was das Recht irgendwie betrifft.
Stimmt, ja.
Und jagt irgendwie alles hoch, was ihm nicht mehr gefällt.
Genau, sein, ja, in gewisser Weise dann vermutlich doch im Laufe der Zeit Gegenspieler in dem Film ist dann Jamie Foxx. Also die Besetzung kann sich sehen lassen, der Trailer ist wirklich ganz nett. Und doch, also wie gesagt, ich habe den auch schon länger jetzt irgendwie ins Auge gefasst gehabt. Sieht mir nach einem ziemlich ordentlichen Film aus. Ja. Gut, dann nächster Trailer. Auch sehr interessant, und zwar ein Film mit, oder andersrum, was ist besser als ein Film mit Edward Norton? Ein Film mit zweimal Edward Norton. Und zwar geht es um Leaves of Grass, also Grasblätter. Der hat leider noch überhaupt keinen offiziellen Termin, auch noch nicht mal in den USA, weil den hat noch nicht mal ein Verleih irgendwie sich ausgesucht. Der ist bislang nur auf so ein, zwei Filmfestivals zu sehen gewesen. Der Trailer ist allerdings ganz, ganz witzig. Also Edward Norton spielt, wie gesagt, zweimal mit. Ja, er spielt nämlich Zwillinge, und einer von diesen Zwillingen ist Professor an der Universität sowieso und halt ganz vornehm und gebildet, und der andere ist so hochprofessioneller irgendwie Grasdealer, Anbauer, und gegensätzlicher könnte es quasi nicht sein. Die beiden kommen sich dann über Umwege auch wieder näher, sieht so aus, als ob die zunächst quasi ja komplett getrennte Wege gehen, und ich meine, ich finde das schon witzig genug, ja. Edward Norton spielt sich selbst und die sind dann zusammen in denselben Szenen zu sehen, sieht sehr abgefahren aus dann
immer. Ja, also auch die etwas andere Optik von ihm, also in Form des etwas irgendwie abgewrackten Bruders, das ist schon relativ sehenswert.
Allein das würde mir auch schon rein, ja, genau. Also sieht wirklich klasse aus, und man kann nur hoffen, dass der dann es irgendwie nächstes Jahr mal in die Kinos schafft. Trailer ist auf jeden Fall einen Blick wert.
Ja, absolut. Auch sehenswert ist Grown-Ups, eine Komödie von Adam Sandler, oder mit Adam Sandler. Ich weiß gar nicht, hat er das?
Er hat es geschrieben, wohl, also geschrieben. Von ihm und mit ihm, ja.
Ja, und mitspielen unter anderem Chris Rock, Kevin James, kennen ja wahrscheinlich viele aus King of Queens.
Hoffentlich.
Und ein Haufen anderer.
Ja, Steve Buscemi kennt man eigentlich auch noch. Salma Hayek spielt mit. Rob Schneider kennen vielleicht auch einiges. So doch so Adam Sandler-Umfeld ja auch.
Ja, jedenfalls geht es in dem Film darum, dass ein Freundeskreis sich nach 30 Jahren, glaube ich, also die halt in der Schulzeit irgendwie groß befreundet waren, dass die sich nach 30 Jahren jetzt wiedersehen und irgendwie ein Wochenende oder irgendwie sowas in der Art miteinander verbringen.
Jo.
Und das, was der Trailer so an Humor bietet, könnte mir, glaube ich, schon gefallen.
Sieht also, nett aus, ja.
Ich bin ja eigentlich kein großer Adam Sandler-Fan, oder ich finde nicht jeden Film
von ihm. Adam Sandler ist sehr schwierig, der macht manchmal richtig gute Filme, zum Beispiel fand ich Happy Gilmore genial und Big Daddy absolut großartig.
Ja, also er kann das ja schon und es gibt ja auch durchaus lustige Werke, aber ja, manche aber Filme...
Zum Beispiel, weiß nicht, was gibt's denn da noch? Waterboy und oder oh, wie hieß denn der Mr. Deeds, oder wo er so viel Geld erbt, das ja, war also ja diesen unerträglich schlecht.
Sohan-Film, den letzten von ihm, den habe ich mir auch nicht zu Ende angeguckt, also den fand ich...
Der war auch hart an der Grenze.
Ja, also es war so Fremdschämen.
Ja, ich fand es auch deshalb irgendwie schade, als ich gelesen habe, dass er jetzt wieder so einen Oberschmarrn macht, weil der hat ja jetzt, Gott, jetzt weiß ich aber nicht, wie der auf Deutsch heißt, Funny People, der hat einen relativ ernsten Film jetzt gemacht, zuletzt, der auch sehr interessant aussah. Zum Glück sieht dieser Trailer aus, als wäre es ein guter, lustiger Adam Sandler.
Genau. Ja. Aber ja, also wenn Kevin James mitspielt, ist schon mal immer.
Ja, und der hat nämlich da auch einen sehr netten Bart, der wieder Edward Norton in dem anderen Film. Und so plump und billig das ist, aber.
Es funktioniert.
Es funktioniert einfach, wenn Kevin James in dem Film an einem Seil hängt und gegen einen Baum knallt. Man lacht.
Ja,
geht absolut. Nicht anders. Und insofern, ja, auch durchaus einen Blick wert. Der kommt immerhin auch schon bestätigterweise nach Deutschland, nämlich am 22. Juli 2010 soll es soweit sein. Ein Monat vorher in den USA. Jawohl, noch ein bisschen früher, im April. Und zwar zugleich, ein Tag Unterschied, glaube ich, Deutschland-USA. Anfang April kommt Date Night. Das ist ein Film, den ich sehr, sehr interessant finde, denn es spielen mit Steve Carell und Tina Fey. Tina Fey ist vermutlich Leuten, die jetzt nicht unbedingt 30 Rock oder Saturday Night Live gucken, kein Begriff. Ist aber eine sehr, sehr begabte Comedy-Darstellerin. Und Steve Carell kennt man hoffentlich schon. Worum geht's in dem Film? Ein Pärchen geht aus. Ein Pärchen, das unter dem Alltag leidet, also ein Ehepaar natürlich sogar, die einfach langweiliges Leben, Alltag, alles doof, kennt man ja auch irgendwie. Und entscheiden sich dann an diesem Abend, wo sie ausgehen, jetzt machen sie mal was Aufregendes und gehen dann in das Restaurant unter falschem Namen, weil sie sonst gar nicht reingekommen wären, nehmen also eine Reservierung an für Leute, die nicht erschienen sind. Und wie soll es anders sein? Es kommen irgendwelche Gangster, die halt genau auf die Leute gewartet haben. Und dann geht's los. Ja, total verrückt Abend. Ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, sah aber ganz lustig aus im Trailer. Ich fand ja, ist total genial. Ich musste echt lachen, als dann plötzlich gezeigt wird, wer da als Nebendarsteller dabei ist, nämlich Marky Mark, ja. Mark Wahlberg, der hat so irgendwie eine ähnliche Rolle wie in Stirb langsam 4, dieser Warlock. Das ist auch so Security-Typ und hat so seine Geheimbasis in der Wohnung drin, so sah es zumindest aus, ganz abgefahren. Also den Trailer kann ich echt empfehlen, der geht auch ganz lustig, erstmal so, als der ihren Alltag gezeigt wird mit dieser... Robbie Williams hatte mal so eine Orchester-Musik-CD irgendwie, Klassik-Hits aufgenommen, so ein Lied ist da und dann am Schluss, als es halt immer mehr abgeht, ist Nickelback, also der Trailer, der macht richtig Laune, den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Dafür darf man sich von mir aus auch den nächsten sparen, der ist nämlich echt sehr, sehr eher enttäuschend irgendwie. Wieso habe ich ihn überhaupt angeguckt? Signaldarsteller Harrison Ford, also einer der Namen, die mich sofort Interesse an einem Film haben lassen. Aber irgendwie wohl auch nicht mehr so lange. Das war schon dünn. Es geht um den Film Extraordinary Measures. Und neben Harrison Ford spielt Brendan Fraser mit, was ja auch schon ein bisschen was aussagt. Der hat auch noch keinen deutschen Starttermin, kommt jetzt Ende Januar in den USA rein. Es geht darum, dass Brendan Fraser, der hat wohl, ich weiß nicht, ein oder zwei Kinder, die keine Ahnung, was für Probleme genau haben, irgendwie genetisch bedingt nicht mehr lang zu leben.
Ja.
Und Harrison Ford spielt eben einen Wissenschaftler, einen Forscher, der da anscheinend gerade scharf dran ist, an dieser Krankheit da was zu finden. Und tja, ja, dann geht's eben so darum, dass er versucht, ihn dazu zu bewegen, dass er da mit denen wohl experimentiert und wie schwierig das Leben ist mit so Kindern und dem bevorstehenden Tod und ich weiß nicht, schwierig. Also es ist von den Machern von Aaron Brockovich und dieser World Trade Center Verfilmung mit Nicolas Cage und da merkt man schon irgendwie, in welche Kitsch-Trief-Schublade die da wieder greifen. Also das wirkt schon sehr ähnlich irgendwie in vielen Aspekten und reizt mich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich mag Harrison Ford wirklich gern, aber das sah doch sehr unspannend aus.
Ja, also ich meine, sowas muss ja auch nicht unbedingt extrem spannend sein oder natürlich sowas. Nicht. Aber wenn das dann ja so wirklich ganz kitschig und ja dann zu langweilig einfach wird, dann ist so eine, ja, ist es halt auch schade, dass eigentlich so ein ernstes Thema irgendwie.
Ich habe ja wirklich nichts gegen ernste Filme oder so und Thematiken gar nicht, aber das, keine Ahnung, es gibt nichts, was mich daran jetzt großartig reizt. Leider nicht mal Harrison Ford. Tja, wäre er mal nicht in diesen blöden Kühlschrank gestiegen. Gut, dafür sieht der nächste wesentlich interessanter aus, ne?
Naja, es geht jedenfalls um Clash of the Titans. Und also ich kann sowas nur ganz schwer ertragen. Ich habe auch irgendwie die Geschichte nicht so wirklich verstanden.
Geschichte, also, ist egal.
Irgendwelche Wüstenkrieger mit irgendwelchen riesigen Skorpionen und...
Naja, es geht eben so um Mythologie, also die Titanen, diese Halbgötter-Dings aus der griechischen Mythologie, glaube ich.
Ja, aber also das ist so... Nee, für mich echt gar nichts.
Nicht echt? Also ich fand den Trailer erstaunlich vielversprechend. Also der Film ist ein Remake auch von irgendwie 1981, das Original schon. Und wohl auch irgendwie so ein Kultfilm, ist ja vor unserer Zeit, aber überall unter diesem Trailer, egal wo man sich den im Netz anguckt, kommen Leute irgendwie rausgekrochen, die schreien, oh mein Gott, Jehova, und also das dürfte man ja nicht machen mit diesem tollen Film. Ich fand den Trailer echt sehr spaßig. Also es spielen auch doch einige bekannte Namen mit, Sam Worthington zum Beispiel und Liam Neeson und Ralph Fiennes. Der Trailer ist halt so mit knalliger Musik unterlegt. Ich fand das Lied sehr, sehr geil. Ich habe mir auch echt einen Ast gesucht. Also falls jemandem das Lied auch gefällt, es ist The Bird and the Worm von The Used. Leider natürlich in einer Version, die man so nirgends irgendwie käuflich erwerben könnte. Nämlich ohne Gesang und mit Gesang ist es absolut unerträglich schlechtes Lied. Entschuldigung an alle Fans von The Used. ich fand, dass das Lied sehr gut zu dem Trailer passt. Da knallt
es. Ja, der Trailer war auch durchaus gut gemacht, aber das ja, inhaltliche...
Nee. Ja, es ist zu befürchten, dass der Film nicht so wird wie der Trailer. Ja, sondern eben sehr viel langsamer, sehr viel langweiliger. Und dann klappt es nicht, wenn sie so diesen... Naja, ich sage jetzt mal MTV-Stil auch über den Film durchhalten würden, dann wären das so vergnügliche 70 Minuten Action-Kino, die ich mir schon angucken würde.
Wenn man auf irgendwelche riesigen Skorpione steht, die irgendwelche Leute durch die Wüste jagen, naja, aber ist Geschmackssache, also könnte durchaus Leuten gefallen.
Muss man mal gucken, was die nächsten Trailer da so noch preisgeben. Ja. Der Film kommt, das ist auch schön, am 1. April 2010 in Deutschland. Und Ende März dann in den USA. Ja, mal schauen.
Gut, nächster Film fand ich deutlich besser.
Mhm.
Es geht um Brothers. Da spiele mit Natalie Portman, Jake Gyllenhaal und Tobey Maguire.
Korrekt.
Es geht knapp zusammengefasst darum, dass Tobey Maguire einen Soldaten spielt, der umkommt. So vermutet man oder so wird das irgendwie bekannt gegeben. Daraufhin sind seine Frau Natalie Portman und sein Bruder Jake Gyllenhaal ja halt traurig, verstört und
brauchen jemanden mit einer starken Schulter.
und trösten sich so ein bisschen gegenseitig und kommen sich näher und fangen dann irgendwie eine Beziehung an und schwupps, auf einmal ist Tobey Maguire wieder da.
Ha, Moment, diese Story kenne ich doch.
Ja, also...
Also ich fand, gerade wie es im Trailer erzählt wird, echt so nach ungefähr 10 Sekunden oder so wird das durch den Sprecher schon angedeutet. Und zack, das ist doch Pearl Harbor. Bloß ist es nicht mehr am Wasser. Habe ich mir erst gedacht, okay, braucht irgendwie kein Mensch. Aber der Trailer, der wird ja noch richtig extrem gut. Wahnsinn. Also ja, auf den habe ich jetzt schon total Bock. Wow.
Doch, also die Darsteller sind mir eigentlich alle sehr sympathisch.
Die sind grundsätzlich schon mal sympathisch und ich finde, dass die in den Trailer wirklich überragend gut wirken schon. Also das sieht mir wahnsinnig gut gespielt aus.
Doch, also ich glaube, das ist wirklich ein Film,
auch wenn die Story jetzt nicht so der Knaller ist, aber das...
Nee, aber ich glaube, so ganz platt wird das nicht erzählt und ja, man kann ja auch aus so einer eigentlich simplen Story einen relativ guten Film konstruieren. Also
absolut,
von daher,
absolut, ja.
Ja, wann er bei uns in den Kinos zu sehen sein wird, weiß man nicht. Er kommt jedenfalls in den USA im Dezember, also sprich nächsten Monat in die Kinos.
Jo, hoffentlich auch bald zu uns, weil wirklich sehr interessant ist. Übrigens, gerade noch nachgeguckt von Jim Sheridan, der hat den Get Rich or Die Trying Film gemacht.
Sau
fand
cool.
Ich jetzt auch, hast du ihn gesehen? Ich kenne den gar nicht.
Doch, klar, natürlich.
Echt? Und ist der gut? Muss ich mir mal angucken.
Nächster Trailer.
Alles klar, wieder mit Gyllenhaal. Und zwar diesmal mit Maggie Gyllenhaal. Finde ich auch ganz amüsant, dass wir irgendwie mit beiden einen Trailer haben und nachher noch einen Film, wo beide mitspielen haben. Aber gut, es geht jetzt um den Film Crazy Heart. Und es spielen neben Maggie Gyllenhaal auch Jeff Bridges und Colin Farrell und Robert Duvall mit. Wieso habe ich ihn hier reingeschrieben diese Woche? Weil der Film unglaublich gelobt wurde. Also die Leute, die ihn schon gesehen haben, sind alle sehr begeistert gewesen und preisen allem voran die Performance von Jeff Bridges in den Himmel und schreien, der muss den Oscar kriegen und sowas. Deshalb ist auch oft irgendwie so dieser Vergleich zu dem The Wrestler vom letzten Jahr gekommen. Ich muss zugeben, ich fand den Trailer jetzt nicht so den Knaller, sah irgendwie sehr fad, sage ich doch so, ja, langweilig ja, aus. Ich weiß auch nicht, ob mir dieser The Wrestler so gut gefallen wird, den habe ich auch immer noch nicht gesehen, auch da habe ich so genau diese Angst, dass ich den irgendwie fad finden würde. Es geht um einen bankrotten Musiker, der irgendwie ein paar Frauen zu viel hatte und deshalb auch sehr pleite ist und überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und
aber auch eine schöne Begründung und deshalb pleite ist, ja.
So ist das eben, wenn man sich scheiden lässt. Und Maggie Gyllenhaal spielt eben dann eine Reporterin, die wohl so eine Reportage über ihn machen soll und dann den Menschen hinter dem Musiker kennenlernt und dadurch kommt er auch wieder aus der Scheiße raus und come back und bla und ja, schön. Interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Ist es noch nicht mal, wenn es wenigstens dann wie Walk the Line, also über jemanden, den man kennt, wäre, aber es ist wohl auch fiktiv. Und ich habe jetzt da, was in dem Trailer so an Story ist, einfach nichts gesehen, was mich reizt, mir das anzugucken.
Nee, und nur weil irgendwelche ja, Oscar-reifen Performance oder weil irgendwann mal das Wort Oscar da im Zusammenhang erwähnt wird, also das heißt ja noch lange nicht, dass es irgendwie ein halbwegs interessanter Film wird, weil, naja... Da hat man ja schon häufig irgendwelche Fehlgriffe gesehen.
Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, wie gesagt, Colin Farrell, das ist für mich auch schon irgendwie eine Ansage, aber die Rolle sah auch sehr klein irgendwie aus jetzt im Trailer. Boah, mal gucken. Also wenn er den Oscar gewinnt und ich habe ihn noch nicht gesehen, dann schaue ich ihn mir vielleicht doch nochmal an. Mal schauen. Gut, ja, dann sind wir ja schon durch mit den Trailern. Das ging ja glatt schneller, als ich dachte. Wunderbar, fangen wir mal. Oh, jetzt wird's schön, jetzt wird's schön. Und zwar, wo hast du denn in den letzten Tagen hauptsächlich deine Zeit verbracht, wenn du vor dem Fernseher gesessen bist? Das war kein Film, das war keine Serie, sondern?
Bitte?
Die Antwort muss jetzt lauten: Call of Duty.
Ach so. Ja, nein. Da habe ich ganz kurz nur gespielt. Nicht viel.
Ach so. Mhm. Na gut, ja, es ist ja auch nur ein kurzes Vergnügen. Call of Duty, das Computerspiel, wer es nicht kennt, hat was verpasst, sag ich mal in aller Kürze. Ein Shooter, ein Kriegsspiel und bekannt für seine filmreifende Story, sage ich mal. Ja, vielleicht in Anführungsstrichen, aber doch, also vor allem auch in der Inszenierung, ein wirklich packendes, mitreißendes Erlebnis.
Und ja, das finde ich lustig, weil, um das kurz einzuwerfen, so wie Golem.de meinte ja, dass die Geschichte wieder sehr, sehr flach gewesen sei.
Echt?
Und ach, soweit
ich
das jetzt,
ich habe es auch gelesen, ja,
großartig. Und soweit ich das jetzt gespielt habe, also ich meine, das ist ein Spiel, klar, also
ja,
aber
da
dafür
musst du
ist es schon
Maßstäbe anlegen, aber für ein Spiel ist das
ja
der Hammer. Ja. Also ja, natürlich ist es irgendwo platt und USA, da, aber darüber kann ich hinwegsehen.
Also, ja, also ich fand das...
Naja, wieso gut ist das nun also in einem Podcast über Filme? Weil vermutlich ein Film kommen wird. Also dieses Spiel ist kommerziell erfolgreich wie nochmal was. Insofern ist es jetzt eh kein großes Wunder, dass Hollywood da schon längst seine Fühler ausgestreckt hat. Es gibt allerdings jetzt mittlerweile tatsächlich auch begründeten Verdacht, nämlich der Sprecher von einem der Charaktere in diesem Spiel, Kevin McKidd, ist auch Schauspieler, der hat jetzt in einem Interview gesagt, als sie eben damals schon, das ist jetzt quasi der zweite Teil einer gewissen Storyline dieser Reihe, als sie damals beim ersten Teil die Sprecher gesucht haben, da wollten sie eben für seinen Part einen ja, so grimmigen schottischen Schauspieler in Hollywood sich suchen, der das dann spricht. Und er meinte, sie wollten wohl am liebsten Gerard Butler, aber den haben sie nicht gekriegt. Also haben sie sich die Nummer 2 geholt, das ist dann er. Ganz witzig auch, wie er das so erzählt. Und ja, er war dann sehr überrascht, wie alle anderen, dass es so erfolgreich war. Und jetzt gibt es sogar Gespräche über einen Film. Ja, und das war eben also die Aussage von ihm, der ja auch Schauspieler ist. Und naja, er meinte eben, ja, wenn das Skript passt und wenn Gerard Butler nicht zusagt für den Film, dann macht er das natürlich. Also es klingt tatsächlich so, als ob das im Rollen ist und früher kommt, als man vielleicht gedacht hätte. Ja, weil also, dass es irgendwann kommt, war für mich eigentlich auch nach dem ersten Spiel schon klar.
Ja, aber ich finde, da bietet es sich ja auch wirklich an und da ist es jetzt, hat es nicht so den ganz negativen Touch wie,
nee,
wie sonst.
Gar nicht, also ich finde,
so
da kann man toll was draus machen. Also da kann man so einen idealen Michael Bay Film in gut machen, ja, wo es nur knallt und pengt und wo der Patriotismus raustropft zur Seite, aber kann man sich ja mal angucken, sowas ist ja auch nicht schlecht.
Nö,
eben. Außer Megan Fox spielt mit, aber dazu kommen wir später noch. ja, was auch letzte Woche in den News war, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt MGM, die mit dem Löwen, die sind so pleite. Ich fand es nur lustig, nochmal zu lesen, wie tief pleite die sind. Die haben 3,7 Milliarden Dollar Schulden. Das ist ja abartig, oder?
Hm? Ja, ist leicht zu, ne?
Und das muss man sich mal vorstellen, das sind die Rechte an James Bond haben. Wie kann man die Rechte an James Bond haben und so dermaßen tief in der Scheiße sitzen? Schon extrem. Und dadurch, dass sie jetzt so extrem verschuldet sind, sie haben nämlich jetzt irgendwie noch bis Ende Januar Zeit und das war schon irgendwie zweimal aufgeschoben, denken sie halt jetzt auch dran, dass sie sich verkaufen. Und das fände ich natürlich prinzipiell gut. Wieso ist es gut, wenn sich so immer mehr Rechteinhaber verkaufen müssen? Es werden dann immer weniger. Und wenn dann so dämliche Verhandlungen mit iTunes oder dem PlayStation-Video-Dings-Verkauf-Zeug und was weiß ich nicht alles stattfinden, dann gibt es weniger Leute am Tisch. Das heißt, es geht schneller. Das heißt, wir kriegen schneller irgendwas, was wir gerne hätten. Weil dieses ganze Rechteinhaber-Zeug ist ja eigentlich die Wurzel des Übels an diesem ganzen Schlammmassel. Und ja, wenn man mal bedenkt, die haben irgendwie so, ich glaube, knapp 4000 Titel oder so, an denen die Rechte halten. Das ist doch nett, ja, wenn irgendwie so ein neuer Service an den Start geht und da sind dann mal 4000 Titel mehr einfach im Begriffen und das ist alles automatisch geregelt, bloß weil eben nicht noch jemand mitreden will und sagt, ja, nee, aber wir wollen nicht, dass die Deutschen auch englische Sprache mitkaufen können zu dem und dem Preis.
Fragt sich halt nur, wer so ein hochverschuldetes Unternehmen übernehmen möchte, aber...
Ja, die kaufen halt die Rechte und entlassen dann alle.
Ja, ja, also, naja, mal abwarten. Prinzipiell eine feine Geschichte für uns Kunden.
Feine Geschichte, ein tolles Stichwort. Weißt du, wer eine feine Geschichte für einen Nachfolger hat? Roland Emmerich. Oder er heißt schon Roland, heißt er Ronald? Nee, er heißt Roland. Roland Emmerich, ja, recht gut.
Ja, klar.
Muss man, wer war das? Ronald
Schill. Jetzt hast du mich verwirrt.
Ronald Schill war das, ne?
Ja, gut. Ja, genau.
Also, Roland Emmerich hat eine tolle Story sich ausgedacht für den Nachfolger zu, nein, nicht zu 2012, das haben wir letztes Mal schon erzählt, sondern zu Independence Day. Der Film, wo sie am Schluss die Bösen komplett in die Luft gesprengt haben.
Darauf kann man gut aufbauen.
Weißt du, wo es weitergehen soll? Genau da, wo es aufgehört. Es ist herrlich. Also er hat tatsächlich ziemlich laute Töne angeschlagen in einem MTV-Interview. Er hat erstens gesagt, irgendwann werden wir es tun, bezogen auf das Sequel zu Independence Day. Ja. Und er meinte auch, was sie so vorhaben. Also eigentlich wollen wir zwei Filme machen mit einem größeren Storybogen. Und sehr bizarr auch, was er selbst über seinen Film Independence Day sagt. Er hat nämlich gesagt, bei Independence Day ging es doch immer um den König, der seine Truppen in den Kampf gegen das Böse führt.
So hatte ich das auch in Erinnerung.
Ja, genau. Also na gut, in seinen Augen ist also der US-Präsident der König. Der König. Von was weiß man nicht, aber der König. Ja, sehr, sehr amüsant irgendwie alles, was er da so im Kopf hat. Naja. Und das Einzige, was er sonst noch so gesagt hat, eben, es soll so bleiben, was Independence Day ausgemacht hat. Dabei soll es bleiben, nämlich, dass die Erde irgendwie von einer Invasion bedroht ist und die Story auch im Wesentlichen auf der Erde spielt. Ich meine, man kann da schon was draus machen. Ja, das war halt die Kolonisationsflotte von den Aliens, ist ja klar, ne?
Also als, ja klar, als aber das hat wahrscheinlich, also naja, das, wenn Independence Day im Titel steht, dann kommt es bestimmt gut an, aber...
Ja, aber auch nur, wenn Will Smith drüber steht, bei den Schauspielernamen.
Auch wahr, ja.
Sonst wird das gar nichts. Naja, mal gucken.
Aber da hat er dann sich wahrscheinlich noch nicht zu geäußert, wer dann wie mitspielen könnte, würde und so weiter.
Nee, da gibt's gar nichts. Aber ich meine, also ganz ehrlich, so dumm kann wirklich kein Mensch in Hollywood sein, dass sie ernsthaft Independence Day Film ohne Will Smith machen würden, oder? Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Abwarten.
Gut. Abwarten und jetzt bist du.
Genau, Fortsetzung. Hatten wir ja auch schon mal angerissen. Dritter Teil von der Focker-Reihe. Ich weiß nicht, wie die ersten beiden hießen.
Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich oder so.
Ja, genau, jedes Mal das Rätselrad. Naja, jeder weiß, worum es geht. Jedenfalls Teil 3, Little Fockers. Da spielt jetzt noch Harvey Keitel.
Harvey Keitel hat einen Scheitel. Ha, tolle Schauspielerreime, finde ich super. Brad Pitt lacht mit, aber genug davon.
Ja. Und es spielt mit Jessica Alba, was mich jetzt im ersten Moment etwas verwundert hat.
Bin ich auch gespannt, was die für eine Rolle kriegt. Ja.
Dafür ist leider Dustin Hoffmann nicht mehr dabei.
Der wollte wohl eine größere Rolle, munkelt man.
Ach so, ja gut, aber...
Hätten sie mal lieber ihm eine größere Rolle gegeben, statt die dumme Barbara Streisand weiter zu behalten. Ja, ich meine, jetzt macht er nicht mehr mit, aber seine, in Anführungsstrichen, Frau, ja, die war ja seine Frau im Film,
ja.
Die bleibt dabei. Ich weiß ja nicht, die hat mich ja im zweiten schon genervt eigentlich.
Oh, ich fand das alles ganz passend.
Ja, insgesamt schon.
Der wird so oder so relativ witzig.
Ich denke auch.
Da setze ich ganz auf Ben Stiller, dass er da
alles passt,
ja, immer wieder einen vernünftigen Film auf die Reihe kriegt. Ja, klar.
Gut. Hey, vernünftiger Film. Schon wieder ein gutes Stichwort. Mann, haben wir viele gute Stichwörter.
Ja, also ich, genau, vernünftiger Film. Monopoly, das ist, ja,
es sehr vernünftig. Es wird bestimmt ein toller Film. Ich finde es klasse. Also ich meine, ja, nachdem ich mir dann Risiko und Schiffe versenken im Double Feature angeguckt habe, dann möchte ich schon auch noch Monopoly sehen, ja.
Aber ich habe es immer noch nicht so ganz begriffen, was sie da jetzt machen wollen. Also das ist so eine unsinnige Geschichte.
Also falls ihr glaubt, wir scherzen, das ist kein Scherz. Der kühne Regisseur, der zurzeit noch Robin Hood macht, ja, kein Witz, Ridley Scott, der wird Monopoly verfilmen.
Aber die Geschichte hat halt auch eigentlich nichts mit Monopoly zu tun. Das ist irgendwie...
Naja, ja, es ist so. Es geht wohl um einen, so Versager-Tollpatsch-Liebhabetyp, den man irgendwie als Publikum sympathisch finden soll. Der verliert so seinen Beruf, natürlich so Finanzkrise wohl auch gleich mit eingearbeitet und ist aber ein guter Monopoly-Spieler. Und jetzt möchte er den Weltrekord im Dauer-Monopoly-Spielen brechen. Das wohl, der liegt irgendwie bei 70 Tagen am Stück oder so.
Ohne Schlafen.
Wahrscheinlich ohne Schlafen. Und aufgrund dessen haut es ihn dann in die Parallelwelt, wo Monopoly echt ist, irgendwie so, ja, aufs Spielbrett, in Anführungsstrichen.
Das klingt überhaupt nicht beklagt.
Nee, fast gar nicht. Also wirklich fast gar nicht bescheuert. Also ich kann es mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie das ein brauchbarer Film werden soll. Allerdings hat Ridley Scott doch irgendwie genug Vertrauensvorschuss bei mir. Also ich behalte das schon im Auge. Und ja, also woran ich gleich denken musste, als ich eben so diese Storybeschreibung gehört habe, war Jumanji. Hast du den gesehen?
Ja, vor gefühlt
vielen,
20
vielen
Jahren.
Richtig. Ja. Aber das war ein toller Film, fand ich.
Der war nicht schlecht.
Der war wirklich gut. Ist natürlich jetzt nicht so wirklich gut vergleichbar, nur wegen diesem Spiel und hineinsaugen und so, aber mal gucken.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie aus diesem Monopoly-Schachbrett da eine vernünftige Parallelwelt, wo irgendwas sich abspielt, erzeugen kann.
Bizarr, ja.
Aber ja, wie gesagt, Ridley Scott, also der wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Also ich glaube nicht, dass er
das. Das ist auch so meine Hoffnung, genau, ja. Das ist doch also einer, der was kann und der was im Kasten
eben,
hat auch.
Der
ja.
hat es nicht nötig, jetzt irgendwie auf einen Titel wie Monopoly zu setzen, um überhaupt was zu verkaufen, sondern der dürfte eigentlich vom Talent her schon auch so irgendwelche vernünftigen Filme ohne spektakuläre bekannte Titel irgendwie herausbringen. Also, naja. Abwarten, wie gesagt, 30 ein, Risiko, Schiffe versenken, Monopoly, mal gucken, was wir der nächste Woche haben.
Hey, machen wir Spiele Wochenende.
Ja.
Ja gut, okay. Naja dann, haben wir noch zwei Serien-Neuigkeiten, Nachrichten. Und zwar zum einen, Dollhouse ist jetzt endgültig vorbei. Es läuft zwar die zweite Staffel noch zu Ende, die vollen 13 Folgen. Momentan, glaube ich, drehen sie die 12. Ungefähr. Und danach war es das dann aber. Fox hat die Schnauze voll und schmeißt zum wiederholten Male eine Serie von Joss Whedon weg. Ich muss zugeben, das ist in Ordnung. Die Serie, ich gucke die ja seit letztem Jahr, also habe die von Anfang an mitverfolgt, ist ganz nett, kann man gucken, ist aber kein Knüller. Das war auch so mein erstes wirklich bewusstes Treffen auf so Joss Whedon-Zeug. Ich habe Buffy und sowas nicht geguckt davor und der Name war mir davor bekannt, aber nicht so dieser Fankult um ihn und habe das anhand der Serie nicht so wirklich nachvollziehen können, dass der so extrem fanatische Fans hat. Mittlerweile kann ich das ein bisschen besser nachvollziehen, aber bei Dollhouse ist er definitiv irgendwie hinter sich selbst zurückgeblieben. Insofern ist das ganz fair und es ist auch ganz nett, dadurch, dass der Zeitpunkt jetzt nicht irgendwie sehr überraschend war und ich denke auch, dass er selbst nicht damit gerechnet hat, nachdem schon die zweite Staffel überhaupt eine Überraschung war, mit der eigentlich keiner mehr gerechnet hat. Insofern kann man hoffen, dass die Story ziemlich rund abschließt und das ist ja auch mal was sehr Angenehmes eigentlich. Genau, so viel zu Dollhouse. Und gute Nachrichten für alle Fans von Chuck, der Serie Chuck, die ich noch nicht gucke, aber auch schon lange auf dem Zettel stehen habe. Und zwar kommt die Serie zum einen früher zurück, es geht nämlich schon im Januar weiter mit der dritten Staffel. Und statt nur 13 Folgen haben sie noch 6 mehr bestellt und es wird jetzt 19 Stück geben. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich bis dahin schon mit den ersten 2 aufhole oder ob ich dann erst, wenn es die dritte auch gibt, mal mir das alles angucke. Ist aber jedenfalls etwas, was mir auch häufig empfohlen wird. Und insofern freue ich mich mit allen Chuck-Liebhabern, dass sie jetzt mehr Stoff kriegen. Das ist immer schön.
Ja, also ich habe weder Dollhouse jemals gesehen, noch Chuck, aber habe beides schon häufig gehört und irgendwann, wenn ich da mal Zeit habe,
wenn es nichts Neues mehr gibt.
Genau, dann, wenn ich aufhöre mit Serien, dann arbeite ich da alles mal auf.
Das ist gut. Naja.
So, es geht jetzt einmal nur kurz um The Sorcerer, also um den Zauberlehrling.
Fast The Sorcerer's Apprentice.
Meine ich ja.
Meinst du? Ich wusste das natürlich.
Klar. Ja, und zwar verfilmt Disney ja dieses, was ist denn das, Märchen? Nee.
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist denn das? Ich kenne es eigentlich aus dieser Kurzversion, auch aus dem anderen Disney-Dings, dieses uralte Teil.
Naja, jedenfalls, Zauberlehrling kennt ja eigentlich jeder.
Hoffentlich.
Und überraschenderweise, fand ich, spielt Nicolas Cage den Zauberer.
Überraschenderweise ist noch fast untertrieben, ja.
Also
ist da, glaube ich, so sind so die Cornflakes erstmal. Na egal. Ich fand's generell, ich habe überhaupt nichts von diesem Projekt gewusst und jetzt gibt's da schon ein paar Fotos und so. Deshalb durchaus mal einen Klick wert. Was da insgesamt draus wird, kann ich noch überhaupt nicht beurteilen. Allerdings, es spielt Monica Bellucci mit. Die finde ich nur deshalb toll, weil sie bei Matrix mitgespielt hat. Nicht, dass hier jetzt wieder hier Klischees erfüllt werden oder so.
Nein. Bloß nicht.
Niemals.
Gottes Willen.
Allerdings hat der Film schon einen fixen Termin. Und zwar ganz toll mal wieder im Juli kommt er in den USA raus und wir dürfen bis zum 21. Oktober warten. Also nur noch fast ein Jahr. Ganz tolle Sache, sowas. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange, bis wir From Paris with Love sehen können. Du hast ja auch Taken geguckt, ne?
Ja.
Der war geil.
War gut.
Der war echt gut. Und der war von Pierre Morel. Oder Morel, ich weiß nicht, Franzose
anscheinend. Ja, das
passt schon so.
Ja, ich denke auch.
Der macht einen neuen Film und was man da so von sieht, es wird so als inoffizieller Nachfolger gehandelt. Jetzt nicht von der Story her, aber es ist halt wieder so ein, ja, Badass ist das Stichwort, das da überall verwendet wird. Action-Knaller mit John Travolta. Luc Besson hat am Drehbuch mitgeschrieben. Da wird jetzt zum einen verlinkt die Poster, die jetzt da veröffentlicht wurden, weshalb das in den News wieder war, und auch der Trailer, den es schon eine Weile gibt, angucken und genießen und drauf freuen. Geiler Scheiß.
Ebenso potenziell geiler Scheiß hier. Und zwar ein Comedy-Film, eine Komödie, mit Bradley Cooper und...
Ui, jetzt darfst du ihn sagen.
Nee, ich dachte, das regelst
jetzt,
du.
Jetzt soll ich übernehmen. Und Zach Galifianakis. Mhm.
Genau, also der Bärtige aus The Hangover. Und ja, Bradley Cooper hat ja auch bei Hangover mitgespielt.
Yep.
Deshalb
ist diese Kombo jetzt schon im Gehirn unter geil abgespeichert. Ne?
Ja, also könnte lustig werden. Die beiden haben Potenzial. Und verantwortlich dafür ist Matthew Weiner.
Weiner nimmt er dir wahrscheinlich übel, wenn du Wiener sagst.
Der Mann hinter Mad Men habe ich nie geguckt, aber viel wichtiger, der hat an der 5. und 6. Sopranos-Staffel mitgewirkt. Als Autor, Producer,
jupp, richtig.
Irgendwie so. Und hat für seine Arbeit auch einige Emmys bekommen.
Genau.
Also
klingt insgesamt nach Emmys relativ... Oder insgesamt, glaube ich, schon, ja.
Also klingt nach einer relativ abgefahrenen Kombination aus lustigen Schauspielern und talentierten Autor. Also von daher, ja, bestimmt gut.
Ja, also man weiß sonst noch gar nichts, irgendwie Romantic Comedy. Er hat es schon geschrieben zur Zeit von den Sopranos. Also das liegt schon eine Weile auf Halde, die Story. Ist allerdings jetzt echt so gerade erst in der Phase, wo Schauspieler zugesagt haben, dass sie mitmachen, und vor 2011 wird es da wahrscheinlich nichts zu sehen geben. Aber trotzdem, Bradley Cooper, Galifianakis
und toll. Jennifer Aniston.
Und Jennifer Aniston, ja, die nimmt man auch gern noch mit, aber da sind tatsächlich die anderen beiden Namen für mich jetzt ausschlaggebender, muss ich sagen.
Ja.
Gut, ja, ausschlaggebender Name, Will Smith. Macht natürlich auch weiterhin Filme. Der ist ja mittlerweile mehr so auf dem Ich mache ernste Filme-Trip, ne? Wie ist das? Leider. Das Streben nach Glück und der andere, wie hieß
der? Wobei der war gut. Egal.
Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, ich fand die schon beide auch ganz nett irgendwie. Wobei der letzte, da hätte man viel besser machen können, fand ich. Egal. Worum geht's? Es geht um die Verfilmung eines Romans namens Flowers for Algernon. Und er spielt, er möchte spielen in diesem Film Charlie, einen Mann mit niedrigem IQ, sage ich jetzt mal.
Blöd.
Einem doofen Mann, ja. Und der nimmt an einem Experiment teil, wo ihm operativ die Intelligenz erhöht wird. Und das ist dann erstmal ganz toll, weil er ist dann klug, aber dadurch verliert er so den sozialen Anschluss. Interessanterweise ist diese Story schon mal umgesetzt worden in einer Simpsons-Episode. Der operative Eingriff bestand damals darin, dass ein Wachsmalkreidestift aus dem Gehirn gezogen wurde. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Doch.
Kommt mir gerade so in den Kopf. Und es war aber wirklich dieselbe Story. Ne? Er hat doch dann auch seine Kumpels verklaut und so.
Bestimmt auch schon 5-mal gesehen, die Folge, aber...
ganz witzig. Ich finde, die Story klingt ganz interessant. Ich habe zuerst echt gedacht, so langweilig, weil Smith macht wieder so einen irgendwie anspruchsvollen Film und...
anspruchsvolle Filme.
Und naja, aber ich fand die Story dann doch so irgendwie reizvoll, dass ich mir echt doch vorstellen könnte, dass der gut wird. Insofern hier kurz erwähnt. Außerdem, was ich mit Begeisterung gelesen habe, ein Interview mit Joseph Gordon-Levitt, der, also wer letztes Mal zugehört hat, ja weiß, durchaus zu den Leuten zählt, die ich verehre. Es geht jetzt in dem Interview um einen Film, über den wir in Folge 7 schon mal kurz gesprochen haben. Da gab es da den Trailer, und zwar Uncertainty. Und wer diesen Trailer gut fand, der kann sich auf jeden Fall auch mal das Interview durchlesen. Ist wirklich ganz, ganz nett, sehr sympathischer Mensch nach wie vor. Übrigens, ich werde mir nachher die Saturday Night Live Folge angucken, wo er gehostet hat. Freue ich mich schon. Klasse. Gut, und zu guter Letzt lasse ich mir natürlich auch keine Gelegenheit entgehen, um über Transformers zu schimpfen. Und es ist ja, was heißt kein Geheimnis, es ist noch weniger als kein Geheimnis, dass es auch einen dritten Teil geben wird, natürlich, weil Michael Bay möchte natürlich nochmal mit Megan Fox ins Bett. Insofern hat er jetzt gesagt, Megan Fox kriegt eine größere, gute Rolle im dritten Teil und er wird sie nicht sterben lassen.
Mit Betonung auf gut.
Ja, ja, gute Rolle, das heißt ja sonst noch nichts, ja. Gut, ich habe das tatsächlich nur deshalb erwähnt, um nochmal auf Megan Fox einschlagen zu können, die einfach komplett von der Bildfläche verschwinden muss. Und damit sind wir mit den News fertig.
Ja. Transformers erwähnt, haben wir alles geschafft. Ja.
Alles geschafft. So, und jetzt, ich habe es am Anfang schon angekündigt, macht den Anfang bei den Filmen der Basti. Ich spiele ein dem Basti.
Ja, hallo zusammen, hier ist der Basti. Ich bin auch mal wieder da, also aber leider nicht ganz. Ich habe kein Internet im Moment und deshalb hat sich das mit dem Aufnehmen ein bisschen schwer herausgestellt, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal, weil ich habe einen Film gesehen, der unbedingt es wert ist, beziehungsweise der unbedingt genannt werden muss. Und zwar habe ich geguckt, This Is It. This Is It, für alle, die es nicht wissen, ist der Film, der über Michael Jackson erzählt, wenn man das überhaupt so nennen kann. Es ist eigentlich in dem Sinne nicht unbedingt ein Film, es ist auch eigentlich keine Dokumentation. Es ist relativ schwer einzuordnen irgendwie. Ihr werdet auch gleich hören, wieso. Insgesamt muss ich sagen, ich war ziemlich überrascht von dem Film, also ich fand ihn eigentlich ganz cool. Und an sich geht es eigentlich nur darum, ursprünglich war die Idee damals, als Michael Jackson noch gelebt hat, einen Film von seiner letzten Tournee zu machen. Und die letzte Tournee hieß This Is It. Also das sollte wirklich die Abschiedstournee von ihm werden. Und aus Gründen, die ihr alle wisst, ist es dazu ja nicht gekommen. Aber es kam schon zu Proben für diese Tournee halt eben. Und der Film geht eigentlich über diese Proben. Also es geht um diese Proben in diesem Film. Und ja, wer jetzt erwartet, dass es irgendwie ein großartig dokumentarisches Meisterwerk ist, der sollte sich da noch das Ganze nochmal überlegen, weil so ist es auf jeden Fall nicht. Es ist eigentlich nur ein Zusammenschnitt aus den ganzen Proben, die zu dieser Tournee halt eben gemacht wurden. Also man sieht eigentlich 90% des Films nur Michael Jackson oben auf der Bühne stehen, größtenteils alleine, manchmal aber auch mit Tänzern dabei, die halt eben Proben machen und diese Tournee halt eben proben. Und man sieht die Light-Effekt-Show und die Fire-Effekte und was weiß ich was alles. Also es ist ziemlich beeindruckend. Die Tournee wäre also wirklich ziemlich beeindruckend geworden, weil es war wirklich ein bombastisches Feuerwerk an Effekten und so. Und was sehr überrascht ist, dass Michael Jackson überhaupt nicht irgendwie in keinster Weise einen gebrechlichen Eindruck macht. Er redet halt wie immer, ja, also man kennt das ja vielleicht in Interviews und so, dann immer dieses everybody und er ist ja nicht gerade der Lauteste immer gewesen, hat aber trotzdem eine enorme Stimmgewalt, dazu aber später noch mehr. Und was ich an dem Film gut fand, weil ich war wirklich positiv überrascht in dem Fall, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, jetzt kommt so ein Film, da gibt es ein paar Interviews und dann heißt es auch, der arme Jackson ist gestorben und oh, es tut uns so leid und so weiter, aber darum geht es gar nicht. Also in dem Film wird nicht in einem Wort irgendwie erwähnt, dass jetzt Michael Jackson gestorben ist und wie das passiert ist oder wie es dazu gekommen ist oder was auch immer. Darum geht es gar nicht. Das ist jetzt nicht dieser Sensationsjournalismus, den man vielleicht erwarten könnte. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, so zu gucken. Und die Musik steht im Vordergrund. Also die Musik und die Tanzerei steht im Vordergrund. Und es war wirklich ziemlich beeindruckend zu sehen, wie Michael Jackson noch auf der Bühne sich bewegt. Und dass er wirklich diese, er bringt irgendwie, ja, es kommt dieses Feeling rüber, so, dass halt eben er das lebt einfach. Also es ist, man sieht, er hat nicht die ganze Zeit zu Hause gesessen und nichts gemacht, sondern er hat auf jeden Fall nicht aufgehört zu tanzen. Weil wer 10 Jahre nicht tanzt, kann mit Sicherheit nicht so tanzen, wie er das da gemacht hat. Und das ist ziemlich beeindruckend. Genauso wie das Gesinge. Dazu muss aber gesagt sein, im Internet hausieren ja Gerüchte, dass die Aufnahmen mit anderen Audioaufnahmen einfach ja, überlagert wurden. Also dass quasi Michael Jacksons Stimme anscheinend, so die Gerüchte, total angekratzt ist und er fast überhaupt nicht mehr singen kann und deshalb haben sie einfach alte Aufnahmen mit denselben Liedern, es sind ja die ganzen Hits dabei, er hat ja ziemlich viele Hits gehabt, die wurden quasi nochmal ja, überarbeitet, beziehungsweise alte genommen und einfach draufgesetzt aufs Video. Ja. Und das ist natürlich, wenn das so wirklich richtig ist, ein bisschen schade, aber trotzdem bin ich der Meinung, was mich halt wirklich ein bisschen, was mich so ziemlich überrascht hat, war halt eben dieses, es wird gar nicht großartig darüber geredet und es wird gar nicht gesagt, ja, und der Michael ist so toll und der Michael ist das und hier und da. Also zwischendrin siehst du so ein paar Tontechniker, die sowas sagen, aber es ist super gemacht, also weil eigentlich wirklich nichts passiert. Also er steht wirklich nur auf der Bühne und tanzt und singt und man kann die ganzen Lieder nochmal hören und es wird einem in dem Moment halt auch bewusst, wie viele Hits er eben gehabt hat. Weil ich habe jedes Lied gekannt. Es gab nicht ein Lied, wo ich gesagt habe, hä, was denn das? Alles. Also ich habe alles gekannt. Und das ist schon irgendwo dann ziemlich beeindruckend, wenn man sich das so vor Augen führt. Oder vor Ohren. Ja. Jedenfalls, wer so ein bisschen Musik-Fan ist und wer gute Musik sich anhören will und wer vielleicht auch Michael Jackson-Fan ist, sollte sich den auf jeden Fall angucken. Ist ziemlich beeindruckend, was man von dieser Geschichte halten soll, dass da irgendwie das Audio drüber gelegt wurde, weiß ich noch nicht so ganz und ich glaube es auch nicht so ganz, weil es, ihr werdet, wenn ihr selber guckt, sehen, warum man es nicht so ganz glauben kann. Irgendwie passt das nicht, weil er tanzt so gut, warum sollte er dann nicht noch gut singen können? Und selbst wenn er nicht gut singen kann, okay, er konnte immer noch super gut tanzen. Also guckt euch an, meine Empfehlung, würde ich jetzt mal zumindest so sagen. Vielleicht nicht im Kino, aber auf DVD gerade mal ausleihen. Ja, und jetzt zurück zu den anderen beiden da, ne? Viel Spaß noch, ciao.
Ja, danke Basti, den werden wir haben. Und ja, viel Spaß hatten wir auch bei Endlich ist es soweit,
endlich dass ist
wir
es soweit.
Darüber reden können.
Yes, Inglourious Basterds.
Tada, genau. Tada. Ich hatte ihn jetzt schon eine Weile vor ja, der eigentlich geplanten letzten Folge
gesehen. Du hast dich schon richtig gefreut gehabt. Dann bin ich krank. Es tut mir auch echt
schön ausgebremst. Leid. Aber naja, jedenfalls hast du ihn jetzt auch gesehen.
Netterweise habe ich ihn jetzt dann auch dieses Wochenende endlich schon gesehen. Dann können wir gleich toll drüber reden. Umso besser eigentlich.
Ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist ja so ein bisschen Tarantino-üblich. Von der Geschichte ein wenig wirr.
Ein wenig wirr, ja. Das ist sehr gut.
Also es gibt ja in dem Film verschiedene Kapitel.
Sollen wir davon ausgehen, dass irgendjemand gar keine Ahnung hat, worum es da geht?
Nein, den kennt jeder.
Den kennt jeder, oder? Naja,
natürlich.
So ganz minimal. Es spielt in der Nazi-Zeit in Deutschland und es geht um ein Sonderkommando, die Inglourious Basterds, und they've got one job and one job only, killing Nazis. Herrlich. Genau, so viel so in aller Kürze zur Story. Wer sonst noch nichts kennt, der sollte bitte dringend unter seinem Stein hervorkriechen und sich den Trailer angucken oder gleich in den Film gehen. Der läuft noch in allen großen Kinos, Gott sei Dank. Ja,
ja, und wo du das gerade jetzt schon mit dem Trailer erwähnst, also mich hat es überrascht, wie fetzig irgendwie der Trailer war. Und gerade die Szene aus dem Trailer, wo eben Brad Pitt da seine sympathische Ansprache hält, dass die im Film doch wesentlich weniger Pep hatte. Sie war nicht schlecht oder irgendwie,
ja, sie passte schon alles. Sie wirkt im Trailer ganz anders, ja.
Aber du hattest im Trailer mit halt der entsprechenden Musik und sowas, das wirkte halt so richtig so knallig, irgendwie Schlag auf Schlag.
Es hat wesentlich ernster gewirkt, auch finde ich, im Trailer. Also da war die Musik und diese Titel dazu, also diese Überschriften dazwischen, das hat alles insgesamt so den Eindruck sorgte gemacht, als ob er das irgendwie ernst meint. Blöd gesagt.
Ja, also schuf irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist.
Nee, gar nicht. Anders, aber völlig wertungsfrei, ja. Absolut, ja.
Auf jeden Fall insgesamt wieder so ein typischer Film, der auch viele ruhige Szenen hatte, aber ja, ich fand den eigentlich von vorne bis hinten unglaublich gelungen.
Durchaus, dem kann ich mich nur anschließen. Also der Film hat doch echt so alles, was ich mir erhofft hatte.
Und ja, also ich weiß auch gar nicht, irgendwie groß kritisieren kann man eigentlich nichts.
Also zu kritisieren habe ich tatsächlich auch nichts, nee.
Also es ist, er ist lang.
Aber das ist mir Stunden echt so. Nicht aufgefallen.
Also, nee, also das fand ich auch überhaupt nicht irgendwie störend oder, also störend im Sinne von, einem wird langweilig oder man denkt irgendwie in irgendeiner Szene so, jetzt könnte es auch zu Ende sein. Also,
nee, es passt alles von der Länge.
Die ganze Handlung und die, das Volumen der einzelnen Szenen im Gesamtzusammenhang, also alles sehr gut dosiert und tolle Schauspieler. Auch
durch die Bank, toll, ja. Also auch die Deutschen wissen zu gefallen.
Ja.
Selbst ein Daniel Brühl.
Selbst, also naja.
Ja, ich weiß, der war fies. Nein, der kann schon was, das stimmt schon.
Also, für mich nur einfach verwunderlich, dass die Leute überhaupt solche großen Rollen hatten. Aber also insgesamt war die Besetzung ja von der Kombination her durchaus witzig. Also wenn man dann eben Daniel Brühl, den Mann auch irgendwie noch aus so kleineren deutschen Produktionen kennt, irgendwie auf einmal mit Brad Pitt irgendwie im Bild zu sehen ist. Also das verwundert einen schon so ein bisschen.
Ich muss ja sagen, es ist ein Ding, ne? Wie heißt der, Udo Walz, ne?
Ja.
Es ist ja in höchsten Tönen gelobt worden und zu Recht, toll gemacht, super gespielt. Aber ich habe auch extrem oft gelesen, der hat ja Brad Pitt an die Wand gespielt und dem kann ich mich dann nicht mehr anschließen. Weil Brad Pitt ist für mich der absolute King in diesem Film. Also ich habe mich ja, wenn der im Bild war, da hat mir ja sein Gesichtsausdruck gereicht mit seinem doofen, verzogenen Geschau. Da habe ich mich ja schon kaputt lachen müssen. Und wenn er den Mund aufgemacht hat, da war es ja alles zu spät.
Er soll ja so einen ganz üblen Texaner irgendwie spielen, vom Dialekt, Slang, wie immer. Und er heißt übrigens nicht Udo Walz, sondern Christoph Walz.
Oh mein Gott.
Udo Walz,
das ist der Friseur, oder?
Ja, genau.
Oh Gott, das ist peinlich. Sehr gut.
Aber
kein Fettnäpfchen.
Jedenfalls, er wurde ja hoch gelobt, hat ja auch gut gespielt,
Christoph Walz. Absolut.
Also jetzt so.
Ich möchte da auch gar keinen Wettbewerb oder Vergleich eigentlich anstellen.
Ich möchte mich nur gegen das, was ich so oft gelesen habe, erwehren,
was ich falsch finde. Ja. Damit will ich überhaupt nicht seine Leistung schmälern. Die war fantastisch.
Gibt doch überhaupt keinen Anlass zur Kritik, aber ich finde es eben auch ein bisschen ungerecht, wenn man einen der Schauspieler jetzt so besonders hervorhebt.
Da habe ich nämlich dann einfach gleich den Eindruck, jetzt macht mal ein Deutscher was richtig Geiles, da muss man irgendwie das noch mehr loben als irgendwie möglich, indem man den anderen, ein Schauspieler, der nicht aus Hollywood irgendwie ist, blöd
klar.
gesagt.
Naja, also hat gut gespielt, alles wunderbar, aber wie du schon sagtest, im Vergleich zu Brad Pitt oder auch manch anderen, bis auf, wie hieß die Dame? Ich vergesse es immer.
Du meinst Diane Kruger?
Genau.
Die Frau, die gar nichts kann.
Genau. Ja, also.
Aber sogar die hat mich in dem Film nicht gestört.
Nee, das war alles ganz passend, aber ja, da ist der Sympathiefaktor nicht ganz ausgeprägt bei mir. Also,
nee, durchaus nicht. dem kann ich mich auch anschließen. ja, es ist ein echt abgefahrener, toller Film. Ich meine, wie lange haben wir auf den gewartet? Irgendwie ist bestimmt ein Jahr, bevor ich den jetzt gesehen habe, dass ich da zum ersten Mal was gehört habe und heiß drauf war. Ich habe auch Tarantino paar echt interessante Interviews gelesen. Zum Beispiel hat er mal erzählt davon, dass es für ihn einfach sehr interessant war, mit den deutschen Darstellern zu arbeiten und wie begeistert die alle waren über diesen Film, weil er natürlich gefragt wurde, ja, waren die nicht alle ganz entsetzt und vor allem in Deutschland, weil sowas geht ja nicht und überhaupt. Und er meinte dann, nein, diese, vor allem die deutschen Darsteller waren total froh drum, dass sie das mal so machen können und dass da mal endlich irgendwie nicht ständig bedrückte Stimmung herrscht, wenn man so die deutsche Nazi-Geschichte aufarbeitet. Wie halt bei, was weiß ich, RTL, das Nazi-Drama 512, Teil 1 und Teil 2. Ja, die haben sich alle gefreut, mal irgendwie sowas Abgefahrenes machen zu können. Das war sehr interessant auch irgendwie, was er da erzählt. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Dann verlinke ich das natürlich auch.
Ja, also ich fand jetzt auch die so weit vorhanden geschichtliche Aufarbeitung eben.
Ja, ich meine, man darf es halt nicht ernst nehmen und fertig.
Das nein, ist doch... der Film lebt halt von anderen Aspekten. Ja, aber, absolut. Ich fand es jetzt auch nicht unpassend, oder dass jetzt irgendwie, dass man das als ja, Vorwurf oder sowas irgendwie konstruieren könnte, dass man irgendwie sagt, ah, da so ein ernstes Thema
da darf man ja nicht
versaut oder ja, sowas. Ja, also nee, hat er schon also mit genug Fingerspitzengefühl alles irgendwie handeln können.
Ja, richtig. Sehr, sehr nett fand ich ja auch. Das war ja bestimmt nicht mal eine Sekunde, oder? Ich hab's dann an der Stimme erkannt. Die Stimme hört man ein bisschen länger. Der Schnitt vom Bild ist schneller wieder dann vorbei. Aber auch der bekannte deutsche Musiker Bela B. ist kurz im Bild. Also wer das nicht mitgekriegt hat, das kann man doch echt leicht übersehen. Er ist, als dann im Kino der Film losgeht, dann wird geschrien, bitte alle die Plätze einnehmen. Und da wird zu zwei verschiedenen, ja, weiß nicht, was das dann sind, auch Soldaten wahrscheinlich eigentlich, geschnitten, die das rufen. Und einer davon ist Bela B. Ja. Und auch super gut versteckt. Der Meister selbst hat sich auch in den Film eingebaut, und zwar es wird ja mal eine Dame erwürgt, sage ich jetzt mal. Das, glaube ich, ist nicht zu viel gespoilert.
Nein.
Und als dann nur sie und die erwürgenden Hände zu sehen sind, da sind das die Hände vom Tarantino höchstpersönlich. Und nicht
was man mehr natürlich sofort erkennt.
Ja, natürlich. Also nee, man kann es schon merken, es sind schon ganz schön andere Hände, ja, weil der hat ja doch ziemliche Pranken, der Mann.
Ja, also ich habe es nicht gemerkt, aber ja,
für sowas, wenn man für sowas achtet, hört man doch schließlich auch diesen Podcast, damit man auf sowas nicht selbst achten muss. Das ist der Mehrwert.
Ja, ja. Ja,
nee, also ein Begeisterung groß. Film. Tolle Erfahrung. Ich werde mir den auch sicher nochmal angucken, wenn es den dann endlich irgendwie käuflich zu erwerben gibt. Ich glaube, die wollen noch bis, ich habe extra nachgeguckt, auch bei Amazon dann. Den hätte ich mir glatt vorbestellt oder so, aber den kriege ich ja nicht mal mehr zu Weihnachten rechtzeitig. Also, bitter. Tja, gut. Aber ich denke, Inglourious Basterds, alles zugesagt, oder?
Ja, also Bild sollte man sich auf jeden Fall selber nochmal bilden und auch toller Satz. jedenfalls absolute Empfehlung und
ja, uneingeschränkte
Sehempfehlung. Ich glaube, da dürfte niemand irgendwie enttäuscht werden von.
Nee, absolut nicht. So, nächster Film habe ich mir jetzt auch endlich mal angeguckt. Der steht schon seit über 5 Jahren, fast 10 Jahren auf meiner Liste. Und du hast den auch geguckt, hast du also vorhin gesagt, ja?
Ja.
Es geht um Donnie Darko, der ja extremen Kultstatus hat, nicht wahr?
Soweit ich weiß, ja.
Schon, ne? Ja, es ist irgendwie so auch bei mir so angekommen. Und hat auf mich auch immer einen ganz interessanten Eindruck gemacht. Kurz vorneweg, er ist aus 2001, also wie gesagt, echt alt. Und der Regisseur ist Richard Kelly. der macht zurzeit oder hat gemacht, ich glaube, die sind schon fertig, den neuen Film mit Cameron Diaz namens The Box. Aber das nur nebenbei. Tja, jetzt habe ich mir also Donnie Darko angeguckt. Weißt du die Story noch? Möchtest du kurz erzählen? Nee. Dann mache ich das.
Ich weiß es nur ganz grob. Es geht um irgendeinen Hasen, ne? Oder was das war? Ja, erzähl du.
Das ist wirklich sehr knapp, ja. Es geht um Donnie Darko, wie der Name schon verrät. Der wird übrigens, und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich oben am vorletzten Trailer schon gesagt habe, der wird gespielt von Jake Gyllenhaal, der demnächst als Prinz of Persia zu sehen sein wird, wer sich erinnert. Und in dem Film spielt eben auch dessen Schwester Maggie Gyllenhaal mit und sie spielt im Film auch seine Schwester. Er ist ein troubled Teenager, wie man so schön sagt. Er hat so Schizophrenie-Probleme irgendwie, hat Pillen verschrieben bekommen und kriegt sein Leben nicht so wirklich auf die Reihe. Und das macht irgendwie das Leben der Familie Darko auch nicht so ganz leicht, aber im Wesentlichen kommen sie klar und versuchen einfach gut damit umzugehen. Und eines Abends ist es dann eben so, dass irgendwie so, ja, dieser Hase, den du angesprochen hast, ein Mensch mit Hasenmaske auf, zu ihm spricht, er hört diese Stimme und die Stimme sagt ihm, er soll jetzt, komm zu mir, folg mir. Also verlässt er sein Zimmer, verlässt das Haus, dann steht da draußen so ein Hase und sagt, ja, du, in so und so vielen Tagen und Stunden und Minuten und Sekunden geht die Welt unter. Drum, drum. Dann ist irgendwie Schnitt. Dann sieht man, wie am nächsten Tag er auf irgendeinem Golfplatz aufwacht und dann wieder nach Hause geht. Als er nach Hause kommt, oh Schreck, Polizei, Feuerwehr, Notarzt und alles Mögliche vor seinem Haus. Es ist eine Flugzeugturbine auf das Haus gefallen. Und zwar genau in sein Zimmer. Also so ein Glück, dass er nicht da war, sonst wäre er ziemlich platt. Und dann lässt ihn das nicht mehr so wirklich los. Zum einen hört er weiterhin diese Stimme und muss, warum auch immer, wohl gehorchen, macht schlimme Sachen. Und findet irgendwie so nach und nach raus, was es mit dem allen auf sich hat. Es hat so ein großes, mystisches Gesamtding. Sehr, sehr schön gemacht. Es hat alles so einen Ursprung. Er lernt dann ein Mädchen kennen und es macht so den Eindruck, als ob auch irgendwie es vielleicht ein bisschen besser wird. Und am Schluss kommt dann so eine große Überraschung und deshalb, der Film wird halt auch so in einer Reihe irgendwie genannt mit 7 oder Identität, also diese ganzen Filme, wo es dich am Schluss umhaut und oh mein Gott, so war das, oh, jetzt macht alles einen Sinn, dieser Effekt vorkommt.
Ja, wenn ich jetzt mich noch ans Ende erinnern könnte, dann wäre es klasse.
Ja, ich werde dir das nicht spoilern. Allerdings muss ich sagen, jetzt wo ich ihn gesehen habe, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll.
Also ich fand ihn damals, also als ich ihn vor einem Jahr oder sowas gesehen habe, auch durchaus gut und gelungen und wurde ja wunderbar unterhalten. Aber diesen Sprung zum absoluten Kultfilm oder sowas, also weiß ich nicht, den habe ich jetzt nicht so gesehen.
Ja, genau, so geht's mir eigentlich auch. Also weshalb der jetzt, also vom ich nenne es mal den What-the-fuck-Effekt. von dem Effekt her in einer Reihe mit 7, nee, wirklich nicht. Also dazu ist es im Vorfeld viel zu deutlich, worauf es hinausläuft. Und vor allem auch, ich weiß nicht, es ist sehr, sehr lose. Es ist nicht so, dass auf einmal alle Stränge zusammenlaufen und zack, ein stimmiges Gesamtkonstrukt entsteht, sondern ach, so könnte das wohl sein, vielleicht ist das da, ja, so. Es ist noch sehr schwammig dann auch, finde ich. Man kann sich das irgendwie alles erklären, aber es könnte auch anders sein. Und ich finde auch sehr bezeichnend, dass auf der Webseite zum Film, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber der Richard Kelly, der Regisseur, oder nee, Moment, nicht der Richard Kelly, doch, er hat ihn auch geschrieben, Richard Kelly, der hat eine Interpretation, also er hat quasi echt eine offizielle Interpretation veröffentlicht, das, wie man das wohl verstehen könnte, Schrägstrich sollte, er sagt zwar bewusst, er möchte damit nichts anderes als falsch erklären, was sich andere Leute irgendwie dazu überlegt haben, aber so ungefähr sieht er das. Und er ist der, der es geschrieben hat. das finde ich extrem bizarr, dass der, der es geschrieben hat, der doch eigentlich alle Geheimnisse irgendwie kennen sollte, eine Interpretation veröffentlicht.
Ja, also eigentlich wie entweder er denkt, dass du, das du zu setzt verstehen da drauf, ist. Ja, also entweder setzt man noch drauf, dass man eben wirklich sagt, so ja, ich sag da jetzt gar nichts mehr zu, die Leute sollen sich denken, was sie wollen.
So oder wie man die Wachowski-Brüder gemacht haben bei Matrix zum Beispiel.
Ja, oder du machst eben eine relativ eine eindeutige Interpretation und sagst dann eben
aber
so.
Aber dann soll er die halt im Film auch deutlich machen, finde ich.
Ja, oder du, ja. Ja, also eigentlich ist es auch totaler Schwachsinn, wenn du eine Interpretation nachreichst und sagst so, hey, ich habe mich jetzt nochmal rangesetzt und passt auf, so sieht's aus. Ja, also
das fand das ich einfach ein bisschen komisch und das so passt so sehr gut zu diesem Feeling, was der Film bei mir einfach hinterlassen hat, dass ich das ein bisschen insgesamt unstimmig fand. Also er war nicht schlecht, man kann den gut gucken und er bleibt dadurch halt extrem viel mysteriöser, aber leider nicht auf eine gute Art und Weise, sondern auf diese, es ist aber ein bisschen schwammig Art und Weise. Das ist ein bisschen schade, trotzdem kein schlechter Film, was ich sehr lustig fand, wo ich ja echt schockartig auf Pause gedrückt habe und nochmal zurückgespult habe, da hat ja Seth Rogen eine kleine Nebenrolle. Das ist ja abgefahren. 2001 schon, fand ich sehr lustig, aber wirklich ganz, ganz winzig. Der kommt irgendwie in zwei Szenen vor, insgesamt 20, 30 Sekunden. Aber er ist es, ich habe es verifiziert. Und was dann doch, auch bevor ich das nachrecherchiert habe, mir beim Film schon aufgefallen ist, am Schluss, als es dann echt so zu Ende ist und die Credits laufen, da läuft dieses mittlerweile ja, weiß nicht, wahrscheinlich bekanntere Cover als das Original von Tears for Fears, das Mad World. Dieses unglaublich traurige von Gary Jules mit dem Klavier im Hintergrund.
Was aber auch, glaube ich, von, keine Ahnung, gefühlt 150 verschiedenen Künstlern schon mal irgendwie
ja, aufgearbeitet wurde. Ja, natürlich, aber die Version ist dann doch sehr erfolgreich geworden und witzigerweise, die ist deshalb erfolgreich geworden, weil sie dort im Soundtrack drin war. Das war mir auch neu. Fand ich auch ganz lustig. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, also Sehempfehlung doch schon. Also
sollte man schon gesehen haben.
Auf jeden Fall sollte man den schon gesehen haben.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Das ist eben immer ein bisschen schade, wenn dann solche Filme ja zu sehr wieder gelobt werden, dass man ja dann vielleicht mehr enttäuscht wird oder überhaupt enttäuscht wird, was gar nicht nötig ist.
Ich so lange mir irgendwie aufgespart habe, weil ich echt die Befürchtung hatte, dass ich ihn eben gar nicht toll finde. Es war jetzt nicht so schlimm, wie ich irgendwie es mir vorstellen hätte können, aber es gibt schon, ich weiß nicht, bessere Filme auch auf jeden Fall.
Ja, aber ich würde schon jedem dazu raten, sich den mal anzugucken.
Nee, also ich sage nicht, das ist ein ultra krasser Kultfilm, den muss jeder gesehen haben, aber wer sich sehr für Filme interessiert, das ist dann, es ist schon einer, den man zum Mitreden gesehen haben muss, auf jeden Fall, ja.
Genau, dann würde ich. Ja, wie einfach mal ein bisschen klug scheißen.
Genau, so wie ich. Einfach mal hier kritisieren und ich könnte es ja auch einfach mal besser machen. Gut. Ja, dann haben wir drei Filme. Jetzt hätte ich fast zwei gesagt, weil das mit dem Einspieler ganz ungewohnt ist. Und kommen zu den Serien. Und da darfst du jetzt ran.
Ja, ich habe überlegt, welche Serie stelle ich vor, weil momentan, ich gucke eigentlich bis auf ab und an mal eine Folge Dexter, wo wir gleich noch zu kommen.
Juhu.
Eigentlich gar nichts groß momentan. Dann ist mir aber eingefallen, weil ich es doch hin und wieder mal gucke, aber weil die Folgen recht kurz sind, ist mir das gar nicht mehr so direkt aufgefallen. Wie auch immer, es geht jedenfalls um Two and a Half Men.
Wie heißt denn das auf Deutsch? Mein cooler Onkel Charlie, ist es das?
Ja, genau. Das ist das? Genau. Okay. Dieses mit diesem völlig beknackten Titel wieder.
Hey, sie haben aber nicht Sex reingeschrieben, das ist schon mal was.
Jedenfalls, mein cooler Onkel Charlie läuft oder wird gedreht seit 2003 und es gibt mittlerweile 7 Staffeln. Hat doch bei uns jetzt, glaube ich, im Fernsehen auch einen recht prominenten Sendeplatz. Also das wird doch auch jetzt irgendwann abends, glaube ich, gesendet.
Möglich.
Weiß ich aber gar nicht so genau.
Deutsches Fernsehen verfolge ich nicht so genau.
Nee, ich habe schon befürchtet, dass auf meine Frage
nie eine Antwort kommt. Ich weiß, dass es auf ProSieben läuft, aber das war's dann auch schon.
Da bin ich mir gar nicht so sicher.
Was? Ach doch, das läuft doch auf ProSieben.
Egal. Jedenfalls einmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Es geht darum, dass Charlie Harper, gespielt von Charlie Sheen, ein wohlhabender, ich nenne es mal, notgeiler Typ ist, also jemand, der häufig Affären hat, nächtlichen Besuch etc.,
ja.
Der ja zu Beginn der Serie von seinem Bruder Alan überfallen wird.
Alan!
Der
Alan! Steve, entschuldige. Wer das jetzt nicht verstanden hat, der klickt den Link, der mit Alan, Steve beschriftet ist und lacht.
Ja, nur Basti lacht nicht, weil der findet es nicht lustig.
Ach, Basti.
Egal. Jedenfalls, Alan, sein Bruder, hat Streit mit seiner Frau, von der er sich dann auch scheiden lässt irgendwann und ja, entscheidet dann einfach mal bei seinem Bruder Charlie einzuziehen. Alan hat einen Sohn namens Jake, der ja eigentlich auch immer in diesem neu zusammengestellten Haushalt mit rumwuselt.
Ah, ja, der Titel macht dann auf einmal Sinn.
Genau, er ist der halbe Mann.
Gut.
Dann ja, also wie gesagt, Charlie, Alan, Jake, dann haben wir Alans Frau, Ex-Frau Judith.
Mhm.
Und dann haben wir noch die Mutter von Alan und Charlie, Evelyn, die auch eigentlich in fast jeder Folge dabei ist. Die etwas herrische Haushälterin Bertha und Rose, so eine, ja, ich würde sagen, leicht verrückte Nachbarin, die sich so als ja, Lebensziel oder als großes Hobby irgendwie, ja, also die sich eigentlich damit beschäftigt, Charlie permanent zu, wie sagt man, bestalken? Eine Stalkerin darstellt. ja, also dieses Konstrukt von verschiedenen Personen,
bildet ja, den Rahmen für die Serie.
Genau, bildet den Rahmen und ja, in jeder Folge, die 20 Minuten oder 25 Minuten oder wie lange auch immer geht, ja, wird dann da eine abschließende, mehr oder weniger abschließende Geschichte erzählt.
Ja, okay.
Deshalb ist es auch so bei mir, dass ich eigentlich ja gerne mal eine Folge gucke, aber dann reicht es auch erstmal für eine Weile.
Ja, es entsteht dadurch halt auch einfach nicht der Effekt, dass du noch eine und noch eine sehen willst, vermutlich.
Nein, es ist halt nichts, was einen jetzt reizt, weiter zu gucken, sondern eher sogar so, dass ja, weil die Geschichten nun doch nicht so vielfältig sind, dass man eben ja doch wie bei ja manch anderen Serien gerne mehrere Folgen im Stück gucken möchte, ist es da eben häufig so, also dass mich eben die Person nach einer Weile, wenn ich es jetzt, keine Ahnung, 2 Stunden geguckt habe, dann langweilt es einen schon, weil es ist doch sehr ähnlich gestrickt immer.
Okay.
Dennoch ist es relativ lustig, was dort geschieht. Also es ist eigentlich jedes Mal so, dass Charlie halt irgendwas mit irgendwelchen Frauen hat. Alan ist halt so, naja, das absolute ja, das Gegenteil, wenn man so will. Also so ein spießiger, leicht verstörter Mann, der ja immer so unter den Befehlen seiner damaligen Frau gelitten hat und der sich halt so ein bisschen dümmlich anstellt immer.
Okay.
Es ist schon ganz witzig. Also ich gucke die Serie ganz gerne, aber wie gesagt, die Kreativität lässt manchmal so ein bisschen zu wünschen übrig.
Mhm.
Weil es ist eigentlich ja leider wenig so, dass das die Folgen ja mal wirklich kreativ sind. Also dass mal eine Folge so weit anders ist als ja, eine andere Folge, dass man eben denkt, ja, klasse, da waren sie mal endlich irgendwie, haben sie sich was Vernünftiges ausgedacht. Aber ich meine, das funktioniert. Also sie haben jetzt schon 7 Staffeln.
Ja, klar, es ist erfolgreich. Also ich habe es ja auch schon irgendwie. Man kommt, wenn man viele Serien guckt, nicht wirklich dran vorbei, dass man das mal hört oder empfohlen bekommt. Ich habe selber noch nie eine Folge geguckt, nur so Schnipsel, ich glaube auf ProSieben. ich bin jetzt auch nicht so der große Charlie Sheen-Fan. Ich weiß nicht, ich habe immer so den Eindruck gehabt, wenn ich damit mal anfange, dann merke ich, dass ich es überhaupt nicht toll finde. Insofern finde ich ganz interessant, dass du es jetzt mal vorstellst hier. Ich werde dann da mal reingucken müssen, denke ich.
Ja, also es ist eben ganz nett, wenn man mal
so für
ja,
nebenher
mal 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie, ja, ich will nicht sagen, wenn einem langweilig ist, aber es ist halt so ganz kurzweilig. Man kann mal eine Folge gucken, aber Suchtpotenzial wie jetzt bei Serien à la King of Queens oder sowas entwickelt sich da bei mir überhaupt nicht.
Na also, gut, mal gucken. Ich habe ja jetzt ein paar Serien aus meinem Schedule, aus meinem Wochenablauf gekickt, die irgendwie immer schwächer geworden sind. Und so prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn ich irgendwas habe, wo ich keinen so Drang und noch eine und noch eine.
Nee, also ich habe da auch, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so mal angefangen und bin jetzt irgendwo Mitte, Ende dritter Staffel und gucke halt hin und wieder mal eine Folge und ja, ist auch ganz nett, aber naja, wie gesagt, also.
Also keine Knüller-Serie, aber kann man angucken. Dann kommen wir doch einfach wieder zu einer Knüller-Serie, die man angucken muss.
Genau.
Denn, wie letztes Mal verkündet, jetzt folgt das Eigenfeedback. Wer übrigens ein tolles Wort weiß, das besser für diese Rubrik passt, bitte her damit, aber bis dahin bezeichne ich es einfach mal als Eigenfeedback. Henning hat in der letzten Folge vorgestellt, Dexter. Dadurch, dass ich von Krankheit ans Bett gefesselt war und dadurch erstens viel Zeit generell seit der letzten Folge und vor allem viel Zeit, wo ich nichts ordentlich Produktives tun konnte, hatte, bin ich mittlerweile auf dem US-Stand. Ich habe mir also 36 und es gibt von der vierten Staffel 8 44 nette Folgen angeguckt. Und ich bin hin und weg. Also ich habe ja mit nichts anderem gerechnet. Auch Dexter ist ja eine der Serien, die ich schon sehr, sehr lang auf dem Plan hatte und so irgendwie aufgespart, weil ich mir sicher war, die ist bestimmt geil und die wollte ich halt irgendwie mir noch aufsparen für irgendwann mal. Und jetzt war es soweit. Großartig. Wieso es so großartig ist, hat ja Henning auch letztes Mal im Wesentlichen schon erzählt. Ich möchte eigentlich nur noch so zwei, drei Sachen nachtragen, persönliche Beobachtungen und Sachen, die der Henning fieserweise unterschlagen hat. Ganz ultra spannende und wichtige Informationsschnipsel, der feinste Hollywood-Gossip. Wir haben schon festgestellt, Henning ist wie die deutsche Wikipedia.
Ja, das war nicht wichtig. So.
Also ich fand das sehr amüsant, als ich gelesen habe. Und zwar in der Serie Dexter spielt einen Polizist, wie ja allen bekannt ist. Und seine Schwester in der Serie ist in derselben Abteilung wie er auch bei der Polizei. Und die Darstellerin seiner Schwester, das ist im echten Leben die Frau.
Aber mit der Abteilung, ja, erstmal sollte der Gag zünden, also es ist eine Frau.
Das ist ja kein Gag, aber jeder weiß jetzt das ultra spannende Informationsschnipsel, was ich wahnsinnig wichtig finde. Du bedenkst wieder nicht Mehrwert, mein Freund, Mehrwert.
Ja, Verzeihung. Aber sie spielen doch nicht in der gleichen Abteilung, oder?
Ja,
wird Dexter nicht sogar ein paar Mal irgendwie schräg von der Seite angemacht, weil er kein richtiger Cop sei, sondern weil er
Forensiker ist? Und, ja, gut.
Sie ist Detective.
Im selben Department
halt. Gebäude.
So. Ja, sie arbeiten im selben Gebäude, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Was ich auch erfreut festgestellt habe, und das ist jetzt gar nicht so leicht, wie ich das sage, ich kann ja niemanden spoilern. Wenn ich jetzt sage, wer da mitspielt, dann verrate ich Leuten, die auf dem deutschen Stand sind, quasi, dass dieser Mensch ja existiert, weil sonst gäbe es ja keinen Schauspieler dafür. Und das ist zum Deutschlandstand noch gar nicht sicher. Es spielt jemand aus einer Serie, die ich ganz toll finde. Wenn man sie begeistert ausspricht, trägt sie viele O's im Titel. Und man hat ihn noch nicht so oft gesehen, wer auf dem US-Stand ist und das jetzt nicht kapiert hat, der nimmt Lost nicht ernst genug. Und das ist so ganz nett. Es ist echt ein guter Schauspieler. Also mir hat er auch bei Dexter jetzt gut gefallen. Er macht ja nicht die ganze Zeit mit in Dexter. Aber wenn er da ist, er trägt auch zum positiven Gesamteindruck der Serie bei, auf jeden Fall. Was ich allerdings unfassbar lästig fand, wirklich grausam, weil ich ja dann so 8 Folgen am Tag geguckt habe ungefähr. Und da nervt dich das Intro dann wirklich. Da lernst du das in Anführungsstrichen Intro von Lost dann doch zu schätzen. Weil das geht halt echt irgendwie 1,5 Minuten lang. Das ist gut gemacht, keine Frage. Das ist echt gut gemacht, aber das ist so nervig.
Und vor allen Dingen, wie gut das am Anfang der vierten Staffel gemacht ist.
Das ist auch klasse. Am Anfang der vierten Staffel, als sich in Dexters Leben einiges ändert und er sehr, sehr unter Stress steht. In diesem Intro wird nämlich gezeigt, was für ein penibler, ordentlicher Mensch er ist, indem man zum Beispiel ihn beim Rasieren sieht und ihn beim Schuhbinden und alles Mögliche. Das wird dann so persifliert in einer Folge der vierten Staffel, um diesen Stress zu verdeutlichen, indem er da ganz unordentlich und hastig immer vorgeht. Das ist wirklich witzig gemacht. Ja.
Also dir gefällt's.
Mir gefällt's.
So zusammengefasst.
Dexter, ja. Absolut großartig. Wie gesagt, alles andere hätte mich sehr überrascht. Es ist fantastisch, es macht süchtig. Ich kann kaum erwarten, bis jetzt morgen die neue Folge kommt, und herrlich. Es ist auch sehr schön zu wissen, dass die fünfte Staffel schon unter Dach und Fach ist. Falls es irgendjemand verpasst hat, es gibt zurzeit auf der Webseite von Showtime, wo diese Sendung ja läuft, auch kostenlos zum Angucken, und zwar auch für uns europäischen Pöbel, so Zeichentrick-animierte Mini-Web-Episoden. Nennen sich die Early Cuts, da wird Dexters Vergangenheit und Entwicklung nochmal so ein bisschen beleuchtet. Auf jeden Fall auch gut gemacht. Und ich habe doch mal geschimpft über die Webseiten von den Fernsehsendern, ne? Dass die alle so schrecklich sind und man da sich nie zurechtfindet. Die Website von Showtime ist überraschend gut im Vergleich.
Genau. Die können ja auch gute Serien
machen. Die können auch echt gute Serien machen, absolut, absolut. Ja, wunderbar. Dann sind wir für heute durch, würde ich sagen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Henning bedankt sich auch für die Aufmerksamkeit, oder?
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Richtig, das muss ich vielleicht doch noch nachschieben. Vielen Dank auch für die Genesungswünsche. Da sind ein paar eingetrudelt. Das hat mich sehr gefreut. Und dann kann ich nur hoffen, dass es ab jetzt weniger Unglücksfälle und Krankheitsfälle gibt und wir wieder zum wöchentlichen gewohnten Rhythmus übergehen können. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Lasst uns wie immer natürlich auch wissen, was euch nicht gefallen hat, was euch gefallen hat, was ihr von den Filmen und Serien so haltet, wenn ihr die kennt. Kommt auf die Webseite unter watch-th.es. Den wichtigsten Satz zum Schluss: Schaut nicht zu viel Schrott. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Bis denn.
Hört man es eigentlich noch an meiner Stimme? Ganz fit bin ich immer noch nicht.
Ja, ich bin auch ein bisschen erkältet, also von daher so leicht versoffen und ein bisschen erkältet, aber
perfekt,
es läuft.
Perfekt. klang amüsant irgendwie. Aber wir könnten mal aufs Knöpfchen drücken übrigens.
Ja.
Und stopp.